2. Union nach 0 zu 2 Rückstand. Dietmuth mega kotzen. Vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, Montag, 3. August, 19.10 Uhr. Mein Name ist Mike und wie schon vor dem Spiel habe ich wieder zwei illustre Gäste um mich rum versammelt via Skype und wir unterhalten uns über den gestrigen 2:1 Auswärtssieg des FC St. Pauli beim Karlsruher SC. Und da habe ich zum ersten die Sandra dabei. Nabend.
Servus.
Und den Jörn.
Moin.
Wunderbar. Wir hatten gesprochen und es gab einen vorsichtigen Optimismus auf Seiten Braun-Weiß, dass das, wenn es denn mal klappen könnte mit dem Sieg, vielleicht tatsächlich dieses Mal klappen würde. Und nun sind wir alle schlauer und es ist tatsächlich soweit gekommen. Bevor wir da aber ins Detail gehen, vielleicht mal ganz kurz. Jörn, du warst Samstag da, wo die Randale war. Möchtest du was ergänzen?
Ja, Ja, Dresden war anfangs unfassbar ruhig. Also ich war beim Spiel Würzburger Kickers gegen Dynamo Dresden. Das habe ich mitgenommen auf der Fahrt gen Süden. Dresden war in der Anfangsphase ungemein ruhig auf den Rängen. Es haben auch einige Leute gefehlt. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich von der Randale an sich, die es mutmaßlich laut Presseberichten gegeben haben soll in der Innenstadt, nichts mitbekommen habe. Ich wurde erst abends von meinem Vater mehr oder weniger nochmal aus dem Bett gescheucht mit dem Vorwurf, bei jedem Spiel, wo ich sei, würde es Randale geben, wo ich denn jetzt wieder unterwegs gewesen sei. Mal schauen.
Siehst du, das ist der Unterschied. Meine Mutter ruft mich immer an und fragt ganz besorgt, ob es mir denn gut geht, wenn sowas war.
Ja. Ja, er hat da schon seit Jahren im Verdacht. Okay. Und ja gut, aber völlig unbegründet. Meiner Meinung nach, Würzburg hat sich mit allem dagegen gestemmt, was sie hatten, sind in Führung gegangen. Ist ein ganz nettes Stadion und ja, man merkt einfach, dass sie jetzt zum ersten Mal im Profifußball sind an allen. Also es war aber jede Menge Nostalgie noch durchs Stadion, aber immerhin, sie haben einen veganen Rap und das gibt's ja auch nicht überall.
Wow. Das bringt sie in der Peter-Wertung ganz weit nach vorne.
Ja, da haben wir ja angeblich verloren, weil wir den den Anbieter gewechselt haben, aber ich bin da nicht so ganz im Detail drin, aber nun gut. Ja, dann bist du also gestern nach Karlsruhe gefahren, wir haben uns auch schön am Bahnhof getroffen, sind dann Richtung Stadion aufgebrochen und ich habe, obwohl Sandra mich gewarnt hat, war ich echt erschüttert von dem Weg, der da von der Straßenbahn aus zurückgelegt werden musste, zumal in der größeren Temperatur, die da anwesend war. Aber mit uns haben das noch knapp 22.000 andere geschafft, sich da dann im Stadion aufzuhalten. Und der Erste, der so ein bisschen ein Bad genommen hat, war Evalin. Und zwar vor dem Spiel schon vor dem Block in der Menge und hat sich 2 Minuten feiern lassen. Also ich freue mich ja grundsätzlich immer, wenn er das macht. Aber gestern habe ich gedacht, Mensch, so kurz vorm Spiel hat er so viel Zeit, Jörn?
Ja.
Offensichtlich.
Ach so, das war eine Frage. Oh, jetzt ja. Hast du mich aber auf dem falschen Fuß erwischt. Nee, also ich glaube, Ewald ist es wirklich eine Herzensangelegenheit, die Zuschauer zu begrüßen, die dort sind. Und ja, vielleicht war er ja extra motiviert oder wollte den Zuschauern oder den St. Pauli-Fans was mitgeben, weil ja in Karlsruhe, vor allem in der Sommerzeit, ist ja unfassbar schwierig ist im Gästeblock, weil da die Sonne draufknallt ohne Dach und ohne Gnade. Und ja, vielleicht war die Symbiose dann schon vor dem Spiel zu sehen zwischen Ewald und den Fans. Wie gesagt, er macht das ganz gern. Und
ja. Von daher. Kommt auch jedes Mal wieder gut an.
Ja. Ich finde ja ohne Dach und ohne Gnade einen verdammt guten Titel für, ich sag mal, einen Fanclub oder irgendwas in die Richtung. Ich denke da mal drüber nach, da lässt sich was draus machen.
Aber ein Fanclub, der im Gästeblock steht, das ist ja...
Ja, weiß ich nicht. Wird präsentiert von. Wir können ja auch die Gästeaufstellung so schön präsentieren von der Trauerhilfe. Irgendwas müssen wir machen mit ohne Dach und ohne Gnade. Das gefällt mir. Wird notiert.
Das habe ich tatsächlich wahrgenommen. Der Trauerhilfe für die Gästeaufstellung. Ist das lustig gemeint oder hat sich das irgendwie zufällig ergeben?
Es ist so, also die Trauerhilfe an sich, die ist eingestiegen. Ich glaube, da waren wir noch in der dritten Liga oder sind gerade abgestiegen sogar. Und dann haben die gesagt, hier, wir wollen als Unternehmen aus der Region tatsächlich mit dem Verein da zusammenstehen und da Stärke zeigen und auch zeigen hier bewusst, ja, wir stehen als Sponsor dazu. Und dann sind die da eingestiegen und die meinen das ernst. Also das ist nicht irgendwie jetzt doof gemeint oder lustig gemeint, sondern die wollen wirklich den Verein unterstützen. Und nur, dass es die Gegneraufstellung ist, ach Gott, ja, ich finde es nett. Ich finde es nett. Ich denke, das war kein Zufall. Ich denke schon, dass man gesagt hat, hier komm, da können wir was draus machen. Aber das ist jetzt nicht bös gemeint gegenüber dem Gegner. Ich finde es einfach irgendwie, ich finde es nett, so alles in allem.
Okay, mit Augenzwinkern. Das ist auch okay.
Genau.
Ja, du bist ja tatsächlich vor dem Spiel dann im Pressebereich gewesen, wie Jörn mir das schon angekündigt hatte. Da haben wir uns auch getroffen. Wann gehst du denn rein ins Stadion und wie verliebst du dann das Spiel?
Ich gehe da relativ spät hin. Ich habe ja nun schon sehr viele Stationen da durchgemacht. Ich war als Fan immer wahnsinnig früh, weil hier Fanblock und damals auch noch nur der untere Bereich. Da musste man dann wirklich früh gucken, dass man auch einen gescheiten Platz bekommt, einfach so in der Menge. Dann war ich eine Zeit lang sogar mal als Ordner im Stadion. Das war dann eher so, okay, da stand ich einfach bis zum Anpfiff draußen und habe Karten abgerupft, wie man so schön sagt, und geknipst und bin dann erst in den Block gegangen. Also da war ich dann ganz spät und im Block, das war dann auch Job, das war gar nicht mal so sehr Fan-Gucken. Und dann irgendwann, als ich das Schreiben angefangen habe, bin ich, ja, das kommt ein bisschen drauf an, je nach Anstoßzeit, also wenn wir diese gnadenlosen, damals noch 18 Uhr, meine ich, am Freitagabend die Spiele hatten, das war einfach in Sachen Feierabend und Arbeiten unfassbar schwierig, da überhaupt pünktlich zu kommen. Und jetzt ganz aktuell in dieser Saison und auch in der vergangenen ist es auch immer wieder schwierig und spannend, weil wir Karlsruher selber, also die Karlsruher, ich bin ja nur Ettlinger, aber wir wissen ja selber nicht, was uns erwartet. Je nach Baustellensituation konnte es mal eben ein bisschen länger dauern. Und ja, auch je nachdem, was für ein Gegner, was für ein Spiel, wird dann auch gerne mal halbseitig alles gesperrt. Dann muss man wahnsinnige Umwege fahren und weiß das vorher nicht. Also das kommt wirklich immer ein bisschen drauf an. An sich schaue ich, dass ich, naja, so eine Stunde ungefähr vorher da bin, also unten reinlaufe, sag ich mal, und liefert dann meinen Papa und meine genauso gute Hälfte im Block ab und gehe dann Richtung Presseraum und ja, tu mich da ein bisschen gütlich an was zu trinken und hol mir das von mir geschriebene Heft und ja, so ein bisschen plauschen so insgesamt. Und das Spiel selber erlebe ich dann auf der Haupttribüne, da werde ich immer für, ja, angemotzt, dass ich ja nicht stehen würde. Aber ich sage ich immer, ich bin lange genug gestanden in meinem, das brauche ich nicht mehr. Ich sitze da gemütlich oder mehr oder weniger gemütlich und habe mir wirklich, das muss ich sagen, als Schreiberling so ein bisschen die Emotionalität zurückgefahren. Also die ist noch in mir drin, aber die kommt nicht mehr ganz so häufig raus. Die kommt raus, wenn ich vorm Fernseher sitze.
Echt?
Ja. Die kommt auch raus, wenn ich nicht als Schreiberling im Stadion bin, also wenn ich in anderen Stadien mal bin. Ich bin da eigentlich, ich muss da schreien, ich muss da, aber das ist schwierig, wenn man da doch, ich sag mal, bekannt ist in gewisser Weise, dann muss ich mir das so ein bisschen, dann nehme ich mich zurück. Ich versuch's zumindest.
Okay, na gut. Das heißt, du bist gestern dann ja aber reingegangen und wusstest du denn, dass ihr Philipp Max nicht mehr aufstellen werdet können?
Das wurde bekannt einen Tag vorher, zwei, Jörn, hilf mir, ich weiß es nicht mehr.
Also Donnerstag war aber das als Gerücht rum und freitags gab es zumindest auf Kicker eine Meldung, dass Jens Tod bestätigt, dass Philipp Max nicht mehr zum Kader gehören wird. Also
ja, so
also, nee, andersrum. Also freitags waberten die Gerüchte rum und samstags gab es dann die Kickermeldung, dass Philipp Max nicht mehr im Kader stehen wird.
Das hat mich natürlich schon mal so ein bisschen beruhigt, als ich das gehört habe. Ich habe es aber tatsächlich erst gemerkt oder bin dessen gewahr geworden, als ich die Mannschaftsaufstellung dann in den Händen hielt. Und vielleicht nehmen wir das ganz kurz vorweg, weil ihr kriegt ja zumindest gerüchtemäßig 4 Millionen dafür und habt euch heute sowohl personell als auch namenstechnisch verstärkt. Oder zumindest auch das ist als waberndes Gerücht. Wer möchte denn da von euch mal den Namen versuchen, unfallfrei auszusprechen?
Nachdem ich das letzte Mal das halbwegs hinbekommen habe mit dem Russen, überlasse ich dem Jörn gerne den Vortritt.
Ja, also Gerüchten zufolge soll aus Griechenland von Olympiakos Piräus Dimitrios, jetzt kommt der schöne Nachname, Diamantakos kommen. Also Diamant wie der Diamant am Anfang. Ja, ich bin gespannt.
Ein Traum.
Ein Traum.
Ein Anreiter. Der für Zuckerpässe spielen wird.
Ja, genau.
Okay, gut. Dann kommen wir aber zu unserem Spiel. Wir haben tatsächlich dieselbe Mannschaftsausstellung gehabt oder dieselbe Startelf wie beim Spieltag vorher. Ihr habt noch zwei von den Jungen mit reingenommen und die ersten Minuten liefen auch recht ausgeglichen. Und dann kam die 10. Minute, wo ein Freistoß aus halblinker Position von uns reingechippt wurde in den Strafraum und Lasse Sobich den schön in den Winkel per Kopf verlängert hat. Ein Gegentor, wie wir es gefühlt in der letzten Saison zigfach bekommen haben. Sandra, magst du mal beschreiben, wie du das gesehen hast?
Ich habe das vor allem viel zu früh gesehen. Das war so umgekehrt zum letzten Auftritt von euch bei uns. Da sagte ich noch, wenn wir früh ein Tor schießen, ist alles gelaufen. So war das dann auch. Diesmal hätte ich jetzt nicht gesagt, wenn ihr früh ein Tor schießt, ist alles gelaufen. Das um Gottes Willen nicht. Aber das war dem Ganzen nicht so zuträglich, will ich mal sagen. Ja, ich hab's im Vorgespräch schon gesagt, ich sag's wieder, der Badner an sich ist ein Bruddler. Also um mich herum war dann auch genau das. Das war ja klar, das muss ja so kommen und hajo und der KSC und alles wie immer und alles ganz schrecklich. Ich selber, was ich gesehen habe, war vor allem, ich will mal so sagen, ein Hühnerhaufen in der Abwehr. Da wusste irgendwie keiner so richtig, wohin und warum und wer ich. Ach so, und hier ist ein Ball. Oh, ja, also, ich war dann sehr gespannt, wie man darauf reagiert, aber das Gefühl war kein gutes.
Okay. Jörn, mit zwei Herzen, die in deiner Brust schlagen, magst du denn mal den Ausgleich erklären oder beschreiben?
Ja, Enis tritt eigentlich einen Ball wirklich aus dem Mittelfeld, aus dem linken Halbfeld, also von der Position, wo man heute sagen würde, dass da eigentlich kein Tor mehr fällt. Lasse wurde dann tatsächlich in der Mixzone nach dem Spiel auch darauf angesprochen, dass da ja selbst für die 30 Grad durchaus Schnee auf dem Ball schon war. Und er hat es aber ganz locker gesagt, er hat dann gesehen, ja gut, ist halt ein Vorteil für große Spieler, wenn der Ball so lang unterwegs ist, dann hat man mit seiner Größe oder mit einem guten Kopfballspiel einfach Vorteile. Und er schädelt den ja dann schön oben rechts ins Eck, relativ zentral von der Strafraumposition. Und ja, war ein Auftakt nach Maß, glaube ich, für St. Pauli. Was mich gewundert hat tatsächlich, dass der KSC in der Luft ein Tor bekommt. Weil das waren die letzten 2-3 Jahre immer eine Riesenstärke, dass so die ersten 5 Spieler hinten, also von Orle bis zu den Sechsern, alle mindestens 1,90 waren. Ja gut, aber Lasse war halt diesmal größer.
Ja. Und halt, also es war ja auch knapp, ich sag mal, der Gegner, ich weiß nicht, war das Nazarov oder Gordon, war ja auch dran, aber ja, er war halt ein Ticken eher am Ball und macht ihn dann halt rein.
Aber der Schnee auf dem Ball ist richtig, also das haben bei uns auch ganz viele gesagt und ich dachte auch, das ist so ein typisches Tor gewesen. Du guckst und du siehst und siehst und siehst und siehst und siehst und denkst, mach doch was. Aber hat nicht geklappt.
Wobei ich sagen muss, vom Ausgleich hatte ich genau dasselbe Gefühl, als der Nazarov den Ball von rechts reinschlägt, dachte ich schon, oha, Gordon.
Ja. Ganz frei.
Aber jetzt nehme ich da was vorweg wahrscheinlich.
Nee, alles gut, erklär ruhig, weil also ich finde eigentlich, ich habe da nicht mit gerechnet, weil wir bis dahin so super standen, dass ich nicht erwartet hätte, dass uns sowas passiert. Und bin eigentlich, also im Stadion selber war ich komplett fassungslos, wie der da so frei stehen kann. Ich habe es mir jetzt ein paar Mal angeschaut. Er dreht sich halt irgendwie um Gonta herum, erwischt Gonta auf dem völlig falschen Fuß und steht dann, weil er ein, zwei Schritte macht, auf einmal so völlig frei mitten im Strafraum, mittig drin, nichts um ihn rum und kann dann auch noch wunderbar den per Flugkopfball reinmachen. Aber da habe ich echt gedacht, oh scheiße, jetzt geht das wieder los. Und jetzt werden wir hier wieder 3-4-1 auseinandergenommen.
Hast du gedacht, wirklich?
Ja, aber das ist... Ich gehe jetzt ja auch schon ein paar Jahre zu dem Verein. Ich kenne das ja insbesondere auswärts. Und ja, so ist das eigentlich. Also umso schlimmer für euch, dass ihr es nicht geschafft habt.
Ja. Also ich glaube das tatsächlich, dass es bis zur Führung war das super. Und dann, ich meine, es war jetzt nichts Zwingendes vom KSC, aber immerhin nach dem Rückstand kam dann vermehrt, also um die Minuten rum, kam vermehrt Standardsituationen. Da hatte ja Gordon auch nochmal relativ schnell nach der Führung diese Chance, wo Enis den Ball von der Linie kratzt. Also der KSC war nur gefährlich über Standardsituationen in der Phase, aber die mehrten sich eben. Und
von der Linie so, kratzt ist übrigens sehr gut. Der ist nicht gekratzt, der hat ihn von dieser Linie gebuchtet. Ich nur dachte, verdammt, aber wirklich genau auf der richtigen Stelle gewesen.
Ja, aber du siehst, manchmal bringen auch Spieler am Pfosten nichts, weil Robin hat ja auch beim Gegentor irgendwie beide Pfosten besetzt, aber das ist halt dann wieder andersrum, muss man sagen. Der KSC ist ja vorne drin auch durchaus kopfballstark mit Gordon, dass er ihn jetzt fast von der Grasnarbe nehmen muss, geschenkt, aber ja, durchaus im Bereich des Möglichen, dass der KSC so Tore erzielt, und das haben sie ja auch in letzter Zeit oft gemacht, letzte Saison, von daher. Ja. So. Dann stand es 1-1 und dann hat die Boys in Brown wieder den Hebel umgelegt. Also da fand ich dann auch immer wieder sehr schwungvoll mit Meyer und Tee. Das war sehr schön anzusehen.
Also mich hat das tatsächlich überrascht, weil wie du schon sagst, bis dahin war es ausgeglichen und dann nach der Führung hat Karlsruhe immer besser reingefunden, und normalerweise ist das halt der Moment, wo das Spiel gegen uns kippt. Aber tatsächlich war es umgekehrt. Mit dem Ausgleich war es bei Karlsruhe wie abgeschnitten.
Ja, allerdings, wie abgeschnitten. Und dann im Umkehrschluss auch wieder das, was beim Ausgleich stattgefunden hat, war dann symptomatisch, ich finde, für den Rest des Spiels immer 2-3 Schritte weg. Nicht beim Gegner, wirklich gar nicht beim Gegner. Nicht gewusst, wohin, wieso, weshalb sich plötzlich schon wieder jemand lösen konnte. Und ich dachte nur, kann doch nicht wahr sein. Da steht er doch, da rechts und nicht da links. Und boah. Also war genau das Problem, immer viel zu weit weg gewesen und dann keine Ideen gehabt, einfach keine Ideen gehabt.
Man muss auch sagen, St. Pauli hat es super gemacht, also die Abstände zwischen der Viererkette und Enis und Ratsche im Mittelfeld, die waren sehr dicht und sehr eng.
Allerdings.
Hennings und Hoffer kamen kaum zur Entfaltung, und also die Doppelsechs, die hat mir bei St. Pauli sehr, sehr gut gefallen. Beide kampfstark, also Alushi ein super Organisator. Das sieht man auch, wie wichtig er für eine Mannschaft ist, wenn er einfach fit ist, richtig?
Ja.
Und fand ich super. Auch Ratsche in so einer Position, hat Ewald wohl richtig gesehen, dass man den auf die 6 stellen könnte oder sogar stellen muss.
Ja, tatsächlich. Also ich bin sehr gespannt, wenn Buchtmann wiederkommt, wie das Ganze sich dann eventuell taktisch verändert oder ob der erstmal sich überhaupt einen Platz wieder suchen muss. Okay, ja, und dann kam etwas, was man bei St. Pauli kaum kennt, nämlich ein Traumtor. Also wir hatten ja im Januar schon das Tor des Monats durch Julian Koch, aber dieses Mal könnten wir vielleicht sogar im Sommer dann auch wieder eins haben, nämlich Marcel Halstenberg. Er ist ja eigentlich ein Linksfuß, er hat einen Schuss wie ein Pferd, aber das Ding gestern war ein Traum mit so viel Gefühl. Wunderbar den Ball links außen am Strafraumeck angenommen, noch ein, zwei Schritte Richtung Mitte marschiert und ihn dann wunderschön hineingehoben. Der Ball küsst noch die Unterseite der Latte und senkt sich dann ins Netz hinein. Ich habe ihn nach dem Spiel noch an einer Mixzone gefragt, ab wann wusstest du denn, dass der Ball reingeht? Und da hat er gesagt, nee, wirklich tatsächlich erst, als er das Netz berührt hat. Vorher war ich mir nicht sicher. Und ich habe teilweise Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, aber da muss man doch auch mal als Torwart ein bisschen anders stehen. Ich fand aber, Olishausen hatte gestern sicherlich nicht seinen besten Tag, aber bei den beiden Toren konnte er nichts machen.
Also das würde ich auch da vehement sagen. Ja, vielleicht hat er nicht den besten Tag. Er hat ein, zwei Mal auch Bälle, die er dann gefangen hat, vorher nur im Nachfassen bekommen. Trotz alledem, seine Fehler haben keine Tore verschuldet. Also das muss ich mal ganz klar sagen. Und es war einfach so, die Vorderleute, also man hat es ja auch gesehen, er hat die irgendwann mal ordentlich zusammengestaucht. Das war wirklich, ja, da war Hühnerhaufen, ich habe es eben schon gesagt. Und der hat es da schwer gehabt. Und dementsprechend, klar, wenn du nicht weißt, was passiert denn eigentlich da mit meinen Vorderleuten und da vor mir, dann wirst du unsicher als Tormann, das ist ja irgendwie auch klar. Ja, also nicht sein bester Tag, aber definitiv nicht sein Ding, nicht auf seine Kappe.
Das war ja Halstenberg auch wirklich Zeit hat in der Situation. Der hat ja wirklich Platz, kann sich die Kugel.
An dem Tor kann er ja so, also der Orle kann an dem Tor, diesem Tor ja nun wirklich nichts machen.
Ja. Ja, dann war Halbzeit, alles war gut, von unserer Seite aus zumindest. Und dann war relativ zackig nach dem Wiederanpfiff, hatte Erwin Hoffer eine riesen Chance. Warst du da schon wieder auf dem Platz, Sandra? Hast du die gesehen?
Ich habe meinen Platz gar nicht verlassen. Oh. Ich habe die gesehen, wir haben die alle gesehen, mit Schreck geweiteten Augen. Nein, also es war wirklich, und der Timmy geht da durch und er hat ja dann auch die körperliche Präsenz, um sich da eigentlich durchzutanken und zu sagen, so, jetzt weiß ich mal, wo ich hinschiebe. Aber Tormann kam gut raus, hat zugemacht und tja, da war der Ball nicht im Tor. Also alle haben geschrien, den muss er machen, den muss er machen. Ja, muss er wohl, aber es war jetzt auch kein leeres Tor, also bei aller Liebe.
Ja, gut. Ja, aber das Himmelmann jetzt, also irgendwo muss er ja stehen.
Ja, eben. Er stand nicht ganz verkehrt, wie wir gesehen haben. Ja, natürlich muss der Jimmy den machen. Er macht ihn nicht. Scheiße.
Ja, aber umgekehrt, gleiche Situation fast. Sebastian Mayer dann später, auch nachdem ich glaube, war es Gulde, der ausgerutscht war? Oder
Ich glaube, es war Gulde. Der hatte nämlich auch nicht seinen besten Tag. Gulde und Meffert waren weit ab von der Form, die wir eigentlich kennen von den beiden.
Ja, auf jeden Fall purzelte er ein bisschen unglücklich beim Ball entgegengehen um und dadurch war Sebastian Mayer dann frei auf dem Weg zum Tor und ihm versagen dann da auch die Nerven und schießt den Ball relativ mittig, halb hoch, sodass Olishausen in dem Fall auch tatsächlich nichts anders kann, als den Ball abzuwehren. Da sagte Sebastian Mayer dann später in der Mixzone noch, ja, also ich war dann auch aufgrund der Temperaturen schon ziemlich platt und da wäre es vielleicht besser gewesen, wir hätten den Wechsel eine Minute früher gemacht, weil Kyung-ok Choi hätte den bestimmt reingemacht, aber das sagte er mit einem Augenzwinkern, also er hat sich da natürlich nicht von fertig machen lassen, aber kurz Zeit später, da durfte er dann raus. Ja, und das war's dann eigentlich schon, danach passierte nichts mehr.
Also nein.
Also ich habe damit, dass der KSC quasi ausgleichen muss oder was bringen muss, sage ich mal, ein bisschen salopper gesprochen, bis zur 70. Minute habe ich eigentlich erwartet, weil man dann schon gesehen hat, wie die Körner weg waren. Also das ganze Spiel über war es schon schwierig mit dem Zugriff auf die Gegenspieler, aber ich finde dann vor allem in der letzten Viertelstunde hat man gesehen, dass eigentlich die Tanks leer sind. Dann gingen auch die Köpfe nach unten ein Stück weit und ich meine, das hat auch Ewald Lien auf der Pressekonferenz eigentlich sehr bildreich dargestellt. Der meinte ja auch, das ist ja meine These, dass eben die sehr kurze Vorbereitung da eine Rolle mitspielt, dass die Mechanismen nicht greifen, dass man auch vom Frischegrad vielleicht noch nicht da ist, wo man sein will, beziehungsweise vom Konditionell. Und das war deutlich zu sehen in der letzten Viertelstunde. Wobei, St. Pauli hat ja eine sensationelle Ordnung unter Ewald Lien, also in den meisten Spielen, seitdem er da ist, also fast in allen. Also es war jetzt das 8. Mal zu 0 von Robin. Ja. Nee, also jetzt gegen Bielefeld, jetzt natürlich nicht am Sonntag. Hatte ich heute geschaut, wie oft er schon zu 0 gespielt hat unter Ewald Lien, und ist schon super Quote.
Ja, Marcel Halsmeier sagte auch, wenn man gegen Karlsruhe in dieser Saison gewinnen will, ist es sicherlich zu der jetzigen Phase mit am einfachsten, weil einfach diese Vorbereitungszeit so brachial kurz war. Nichtsdestotrotz ist man jetzt nach 2 Spielen mit 0 Punkten natürlich nicht gerade gut gestartet. Und am nächsten Spieltag, zwischendurch ist ja noch Pokal, geht's zum FSV Frankfurt. Wird man jetzt schon nervös, Sandra, oder ist das alles noch gut, weil Saisonstart?
Ja, Mann, wer ist Mann? Der badische Butler, um ihn nochmal zu zitieren, mein roter Faden heute, der ist schon nervös, natürlich. Ich habe auch auf Twitter ein bisschen verfolgt, da wird sehr laut nach einem Mittelfeldmann gerufen und nicht noch ein Stürmer und nicht noch nach vorne. Und es wurde sogar auch so ganz leise so ein bisschen über eine Torwartdiskussion gesprochen, die mag ich nun wirklich, also da mache ich ganz klar die Tür zu, auf gar keinen Fall. Nervös. Ich glaube, das Umfeld wird so ein bisschen nervös. Ich glaube nicht, dass die Mannschaft oder die Trainer nervös sind. Ich glaube das einfach nicht. Man hat es auch im Interview danach gehört, Gordy, also Daniel Gordon, hat dann auf die Frage nach der Relegation und dass einem das ja nachhängt und hat ganz klar gesagt, Bullshit. Und ich glaube ihm das auch. Ich glaube, dass die einfach noch so ein bisschen hinterherhinken und wir kennen das alle, jetzt dann das erste Spiel verloren und gestern nicht gut gestartet und dann wird es natürlich auch im Spiel erstmal schwer und trotz allem dann eben auch noch neue Leute drin gehabt und immer noch genug verletzte Leute, die da eigentlich vielleicht drin wären. Ich hoffe, dass dieses Pokalspiel jetzt dazu dient, um sich aufzurichten. Ich hoffe. Wenn das natürlich verloren geht, dann sieht das Ganze anders aus, aber ich bin ja ein positiv denkender Mensch. Ich gehe davon aus, dass das alles gut funktioniert, dass das klappt, dass die da gewinnen können und weiterkommen und das dann eben auch nutzen fürs Selbstvertrauen und da ein bisschen auftanken.
Pokal ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, weil ich bin ja dann zu Fuß Richtung Marktplatz marschiert und durfte da einige Karlsruher, die vor sich hin bruddelten, überholen. Und der eine sagte, ich versuche das jetzt in der Mundart einigermaßen korrekt wiederzugeben, mit so einer Leistung verlierst du A gegen Reutlinge.
Gut, ist offen, die Mundart.
Passt. Ja gut, ich meine, man muss bedenken, dieses ganze Relegationsthema oder verlängerte Saison, es hat ja ganz viele Facetten. Ich meine, wir haben vorhin über Diamantakos gesprochen. Da muss man auch sehen, warum kommt denn noch ein Stürmer? Es wurde Jimmy Hoffa verpflichtet, es wurde der Pascal Köpke verpflichtet, es wurde der junge russische Stürmer verpflichtet. Und also für mich ist die Verpflichtung ein klarer Fingerzeig darauf, dass Hennings unter Umständen noch gehen könnte. Und wenn diverse Leute eben quasi nicht ganz bei der Sache sind im Kader, dann kann es blöd werden. Und diese Diskussion hast du ja erst Ende August so richtig vom Tisch.
Ja, das stimmt. Und,
ja, also da, ich bin gespannt. Also das Witzige ist, dass ich die Brodler auch irgendwie sehr amüsant finde, aber jetzt brodel ich auch schon. Also ich finde zum Beispiel, jetzt muss es raus, ich finde zum Beispiel den Kader einfach zu groß.
Ja.
Ich kann das nachvollziehen, dass man möglichst, also dass man Reize setzen will, aber man muss dann aufpassen, glaube ich, dass man da eine gute Balance findet, dass man nicht zu sehr überzieht in der Rotation und so weiter und so fort. Aber da vertraue ich in Markus immer noch.
Und ich auch, absolut. Ja. Die Frage ist halt, ob man bei 4-4-2 bleibt, jetzt dann doch. Ne? Die Diskussion haben wir das letzte Mal noch nicht geführt. Jetzt würde ich sie fast führen, weil was bringen mir die zwei da vorne, wenn die keine Bälle kriegen?
Ja. Nicht viel. Also gestern hat man gesehen, wie leicht es dann scheinbar ist, denen tatsächlich keine Chance zu geben. Mag sein, dass es daran lag, dass wir so gut tatsächlich momentan in der Defensive stehen, aber mag auch an der fehlenden Fitness liegen, mag an der kurzen Sommerpause liegen, aber gestern war das tatsächlich nach vorne ja erschreckend wenig.
Boubacar Barry hat mir gut gefallen. Der hat wirklich mal so ein paar inspirierende Momente gehabt und Ideen gehabt und einfach so ein bisschen kreativer gespielt. Ja, vielleicht ist es auch ein Hinweis darauf, dass jetzt ausgerechnet die neuen Jungen, die mit den Ideen sind. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das muss der Markus rausfinden, der muss mit den Jungs sprechen und da rausfinden, wo es hakt und kneift. Und er hat ja auch selber gesagt, auch nach dem Spiel, ich habe ihn dann auch nochmal kurz angeschaut, er hat mich dann gefragt, was ist los? Da habe ich gemeint, ja, das könnte ich zurückfragen. Der ist da noch entspannt und das ist eigentlich das, was mich dann beruhigt. Solange der Markus entspannt ist, ist alles gut. Ich weiß, wie er bei der Relegation war, da war er nicht entspannt. Schauen wir mal.
Ja, ich meine, es sind ja halt auch immer noch erst zwei Spiele, also das soll man ja auch nicht überbewerten, aber es ist halt in dieser Liga, dadurch, dass die so ausgeglichen ist, kann halt nach 3-4 Spielen stehst du oben und bleibst es dann auch, weil du in so einen Lauf kommst oder halt umgekehrt und das haben Fürth und St. Pauli letztes Jahr halt gesehen. Von daher darf man das natürlich auch nicht zugelassen sehen, aber natürlich sind es jetzt zwei Spiele, da sollte man das auch nicht überwerten.
Ja, zulassen, die Sorge würde ich mir auch nicht machen. Ja.
Kann man natürlich auch philosophieren. Ich meine, jetzt muss man nach Frankfurt, dann kommt Duisburg und nach den zwei Spielen weiß man tatsächlich, wo man steht. Also
ja, da sollte man dann nicht mehr null Punkte haben, das stimmt.
Richtig.
Haben wir ja schon Abstand auf Sandhausen, die haben ja bis dahin schon 9 Punkte.
Ja, wir haben gestern gefrotzelt, die werden mit 99 Punkten Meister, das wäre großer Spaß.
Dann werden sie den DFB öffentlich ankacken und sagen, hier, wir wollen die 3 Punkte, damit wir die Saison gespielt haben. Übrigens habe ich heute gelesen auf Twitter, der SV Sandhausen im Kalenderjahr 2015 die meisten Punkte geholt in der zweiten Liga zusammen mit Lautern.
Ah. Oha.
So. Gegen St. Pauli nur ein.
Ja, da sieht man mal wieder, was im Februar das 0-0 wert war. Ja. Als wir gesagt haben, oha, oha.
Meine Interpretation des Ganzen ist ja eher, dass diese Tabelle, wie sie sich im Moment darstellt, so wenig aussagt, glaube ich, wie noch nie gefühlt. Da geht alles durcheinander. Außer, wobei sogar Freiburg, ich bin mir nicht so sicher, dass die da einfach so durchmarschieren, auch wenn die jetzt da oben stehen.
Du meinst also, alle bisherigen Zweitligatabellen nach einem Zweitligenspieltag waren aussagekräftiger?
Okay, da bewege ich mich jetzt auf dünnem Eis. Aber also gefühlt ist diese Tabelle im Moment noch sehr wundertütig.
Ja, natürlich, weil es der zweite Spieltag ist. Also.
Ja, natürlich, aber mal ehrlich, also ich finde, da ist noch gar nichts ein Fingerzeig. Also wie gesagt, selbst Freiburg. Ah ja, super, Telefon klingeln mitten im Dingens hier. Das ist hervorragend.
Live, alles gut.
Alles gut. Also keine Ahnung, ich finde das alles noch sehr, ich glaube, da mischt sich noch einiges.
Da gehe ich ganz stark von aus. Ganz kurz, Reutlingen, ihr spielt am Samstagabend. Warum?
Weil der VfB Stuttgart, seines Zeichens schwäbischer Verein, zur gleichen Uhrzeit spielt, in Kiel, und der KSC, seines Zeichens badischer Verein, damit aus dem Weg ist sozusagen. Also zumindest aus Sicht der Sicherheitskräfte, Polizei, Vereine und sonstigen Verbänden und Menschen, die da ja für verantwortlich sind.
Und aufgrund der bekannten Fanfreundschaft untereinander möchte man so... Naja, nee, schon gut, alles klar.
Wobei ich tatsächlich die Abendansetzung nicht so ganz verstehe. Also ich weiß nicht, was da oder dagegen gesprochen hat, dass man die beiden Spiele zum Beispiel auf 15 Uhr oder 16 Uhr legt. Also dann geht man zumindest dieses Abendthema, sage ich mal.
Ich weiß nicht, wie es zusammenhängt, wann, wie, wo, warum der VfB nun da an dem Abend spielen muss, das weiß ich tatsächlich nicht. Also bei uns haben sehr viele gefragt, die das nicht so auf dem Schirm hatten. Ja, wie jetzt, um Gottes Willen, KSC in Reutlingen am Abend? Und dann war klar, ja, logisch, die VfB-Ansetzung. Aber die Frage ist berechtigt, warum beide am Abend? Keine Ahnung.
Nun gut. Kommen wir nochmal ganz kurz zu gestern zurück. Stimmung im Stadion. Ich saß ja, wie gesagt, auch im Medienbereich auf der Haupttribüne und ich war, ehrlich gesagt, sehr positiv überrascht von der Heimlautstärke. Also dafür, dass ja beide Kurven offen sind und es eine Laufbahn gibt, fand ich, wart ihr, also der Heimbereich, extrem laut. Ist das normal oder war das gestern besonders laut?
Es war nicht besonders laut, nein. Das ist, also gestern würde ich jetzt mal behaupten wollen, ist normal, doch, auf jeden Fall. Die Jungs machen da ordentlich Krach. Und manchmal ist es so ein bisschen schwierig, wenn der Gästeblock voll ist, der ja nun mal in der Kurve ist, dann sind die gerne mal gefühlt lauter, was einfach dieser blöden Unterteilung und der Gegengeraden geschuldet ist. Aber gestern fand ich das eigentlich ausgeglichen und ziemlich gut. Also hat mir von beiden Seiten super gefallen.
Ja, gut. Also uns kam natürlich dann der Spielstand irgendwann auch zu Pass und dementsprechend wurde es bei euch dann in der zweiten Halbzeit so ein bisschen ruhiger, aber das ist ja normal. Ja. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass die Feuerwehr nicht da war, um uns wieder mit Schläuchen nass zu spritzen in der Kurve.
Sorry. Ich habe gedacht, der Schlauch sollte zu dir auf die Haupttribüne. Ja, vielleicht war der Sommer. Ja gut, da musst du ja den Partner jetzt sehen. Also ganz ehrlich, das waren ja gestern nur 30 Grad.
Ach so. Also,
das ist ja Frühsommer.
Na gut.
Kein Problem für die badische Feuerwehr.
Ja, dann können wir eigentlich die Sendung ganz kurz beschließen. Aber nein, wir müssen noch ganz kurz erzählen. Jörn und ich hatten dann viel Spaß auf dem Nachhauseweg. Reisen mit der Deutschen Bahn, immer wieder ein Genuss. Erst machten Gerüchte die Runde, die Strecke sei irgendwie bei Kassel gesperrt wegen Personenschaden. Da sind wir dann aber durchgerauscht. Und dann hieß es irgendwann, ich glaube bei Göttingen, wir müssen hier mal irgendwas untersuchen, technische Untersuchung am Zug, da werde ich schon immer sehr misstrauisch. Und auf der Strecke nach Hannover hieß es dann, ja, nee, also das geht so nicht weiter, wir sind jetzt schon mit gedrosselter Geschwindigkeit unterwegs und ab Hannover könnten wir nur noch mit Tempo 100 fahren. und dann verspäten wir uns noch mehr. Deswegen bitte alle umsteigen. Es wird ein Ersatzzug bereitgestellt und dann durften wir alle einmal rüber. Der Schaffner musste noch einmal feucht durchwischen im ICE und konnte dementsprechend auch nochmal 10 Minuten uns warten lassen und dann ging es aber tatsächlich weiter. Was ein bisschen ärgerlich ist, die Bahn schafft es dann immer genau 38 Sekunden unter der eine Stunde Verspätung zu bleiben, sodass du nicht deinen Verspätungsgutschein bekommst. Das hat mich so ein bisschen geärgert. Aber ich glaube, du hattest auch eine entspannte Rückfahrt, Jörn. Ansonsten zumindest.
Ach, du, ich könnte jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, aus meinem Sechserabteil. Also ich sag nur, heilen ist immer und in jedem Fall Liebe. Hat die Dame neben mir gelesen, eine Informationsbroschüre der Schule für Geistheilung. Und gegenüber saß so ein Architektenperle, die irgendwie in Kassel wohnen und auch immer, ja, wie soll ich sagen, jedenfalls hat der Herr oder der männliche Part dieses Pärchens hat ein Psychologiebuch gelesen und dann kam auf einmal die Frage von der Dame mit der Geistheilung. Ist das ein esoterisches Buch? Oh, dann hat er so ein bisschen geguckt und ich dachte, ich muss hier raus. Und dann komme ich in den Barwagen im ICE. Wirklich, meine Theorie ist ja, dass quasi die Bierausschenkerin hinterm Tresen den ICE manipuliert hat, damit sie früher Feierabend hat, weil die war wirklich Dauerstress. Die Fanladengruppe hat da gut Gas gegeben und ich kam in dem Moment in den Barwagen, als vorgeschlagen wurde, die Hosenpflicht aufzuheben. das wahre Signal zu sagen, Leute, komm, wir stellen den Zug ein, irgendwie, sonst wird es gleich noch blöd. Nee, ja. Seite, ja, war ganz okay. Die Rückfahrt grundsätzlich leider auch ärgerlich, weil der Zug ja... Ich höre mir gerade zu und denke mir, auch ärgerlich. Ja, nee, aber der Zug hatte ja zwischendurch 58 Minuten Verspätung, am Ende leider nur 45. Und ja. Sonst und sonst. Naja, aber gut, so ist es.
Ja, und dann kamst du irgendwann zurück und hast mich gesehen, wie ich auf meinem Laptop den Übersteigerbericht geschrieben habe.
Ja, das habe ich mir auch extra nochmal durchgelesen vor dem Gespräch, damit ich auch nicht auf mögliche Versäumnisse hinweisen kann. Aber ich fand den ganz
okay. Gut. Ja, alles erwähnt, okay. Ja, gut, dann danke ich euch beiden für die Zeit, wünsche dem KSC natürlich auf jeden Fall alles Gute. Es gibt ganz viele Vereine, wo ich euch definitiv 3 Punkte gönne.
Vielen Dank.
Ich bin auch relativ zuversichtlich, dass wir hier, dass ihr keine Relegation nach unten spielen werdet, im Gegenteil. Also das wird sicherlich sich noch wieder nach oben bewegen. Ja, und dann erstmal viel Erfolg gegen Reutlingen.
Vielen Dank.
Ja. Und ja, wir ja gegen dann oder dann gegen Gladbach auch.
Ach ja, dann müssen wir natürlich ganz kurz noch sagen, sicheres Ding für uns, oder?
Todsicheres Ding.
Ja, gut, haben wir das auch.
Komm, jetzt, wir müssen das Argument jetzt mal so für uns drehen. Gladbach hat auch 2 Wochen weniger Vorbereitung.
Ja, die haben halt noch keine 2 Pflichtspiele. Also ja. Da bin ich mir echt sicher, dass das, also nicht, dass wir jetzt Favorit sind, aber dieser eigentlich eklatante Klassenunterschied zwischen einem Champions-League-Teilnehmer und einem Abstiegskandidaten in der zweiten Liga, auf dem Niveau mit 2 Wochen mehr Wettkampfpraxis nach der Sommerpause, glaube ich schon, dass der den zumindest sehr, sehr aneinander annähert und wir deswegen, wenn wir da gut ins Spiel kommen und nicht gleich in den ersten 10 Minuten Gegentor kriegen, dann wird das ein spannendes Spiel und dann geht am Müller Tor alles. Deswegen können wir immer noch ausscheiden, aber ich sehe uns da jedenfalls nicht chancenlos.
Sag mal so, ich habe da immer ein wunderbares Beispiel für diese Geschichte. 2012 im Sommer hat der KSC als frischgebackener Drittligist den HSV rausgeschmissen. Unter ähnlichen Vorzeichen, wobei ich jetzt den Gladbacher natürlich nicht so nahe treten würde und den HSV mit Gladbach. Das ist schon ein anderes Level, aber man ist nicht chancenlos auf jeden Fall.
Ja, ich hätte jetzt natürlich an der Stelle schon gesagt, da hätte es sinnvollere Momente für einen Heimsieg gegen HSV an eurer Stelle gegeben, aber gut, ich will in der Wunde nicht...
Jetzt lass den Deckel da drauf.
Hätten wir das damals schon gewusst, hätten wir das bestimmt eingetauscht.
Gut, okay.
Genau, Deckel drauf. Ist gut.
Okay, dann euch beiden einen schönen Abend noch und vielen Dank und dann gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Sehr gerne. Ciao.